Welcome back to the podcast that makes you faster. Heute mal mit einer ganz speziellen Episode. Ihr merkt es, ich spreche Deutsch und das hat auch einen Grund. A, weil ich eine deutsche Kartoffel bin und B, weil wir das angeteasert und echt gutes Feedback dafür erhalten haben und das gerne mal ausprobieren wollen. To all the English listeners, please don't be mad. You can head over to our YouTube channel and watch the full episode with English subtitles and the next episodes will be in English again. Ihr seht es am Titel, in dieser Folge ist Laura Philipp zu Gast. Laura gibt super interessante Einblicke in ihr Leben als Athletin, ihr Mindset und wir plaudern auch über Dinge, die vielleicht sonst nicht so oft angesprochen werden. Ich hatte ganz viel Spaß und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge.
Hi Daniel, hallo liebe Zuhörer. Ich muss sagen, ich war vorbereitet, auf Englisch aufzunehmen. Das heißt, du bringst mich jetzt völlig aus dem Konzept. und scheinbar bin ich dann auch die deutsche Kartoffel, warum wir diese Folge auf Deutsch machen. Aber ich habe natürlich nichts dagegen. Und ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch heute. Ich bin gespannt, über was wir sprechen werden. Und ja, hoffentlich können wir da auch den Zuhörern helfen, weiter schnell zu werden. Ja, was ja auch mein Thema ist, lebenslang, karrierelanges Thema. Wie wird man noch schneller?
Immer jedes Jahr schneller. Mich hat das auch gerade aus dem Rhythmus irgendwie gebracht oder aus der Ruhe, weil ich normalerweise ja echt immer das Intro auf Englisch mache und dann geht's einfach so nahtlos weiter. Und das ist echt, es fühlt sich strange an, aber gut.
Hast du das beschlossen oder wer hat das denn beschlossen?
Ich habe im letzten Podcast, der tatsächlich morgen erscheint, also Transparenz, wir nehmen heute Donnerstag auf, morgen ist Freitag, morgen erscheint die zweite Folge des Jahres und da habe ich mit JP drüber gesprochen, dass es ja cool wäre, dich in einen Podcast auch mal reinzubekommen und das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil auch sehr viele einfach Deutsche dann auch zuhören, auch cool wäre, mal sowas auf Deutsch auszuprobieren und dann haben wir das so beschlossen.
Okay, cool.
Also, es hat nichts mit unseren Englisch-Skills zu tun.
Mal schauen, wie viel Beschwerden es dann gibt.
Oh, ja. Aber deswegen haben wir ja immer noch den YouTube-Podcast mit Untertiteln. Das geht ja auch. Kann man ja auch mal machen.
Cool.
wo erwische ich dich heute? Also hast du einen Off-Day? Oder?
Also genau, ich bin zu Hause bei Heidelberg und die Sonne lacht. Das ist echt richtig geniales Wetter. Gerade habe ich mich auch mal 20 Minuten in die Sonne gelegt. Und dass ich die Zeit habe und die Zeit hier mit dir zu sprechen, liegt daran, dass ich heute einen Entlastungstag habe. Das heißt, deutlich weniger Training und dafür ein bisschen mehr Zeit für Erholung oder eben auch ja jetzt sowas wie die Podcastaufnahme.
Ich habe mich nämlich echt gefragt, ich stelle oft die Frage, ob also im Podcast, ob ich dann die Athletinnen und Athleten irgendwie im Off-Day erwische, weil es dann oft so ist, dass der Off-Day für Mediensachen genutzt wird und dann ist es ja im Endeffekt, dann kann ja auch super anstrengend werden, wenn man dann irgendwie 2-3 Podcasts aufnimmt und dann noch ein Interview oder irgendwas anderes macht, kann ja
ich
auch
hoffe,
anstrengend
werden. Ich hoffe, es wird jetzt nicht mega anstrengend mit dir.
Nee, dass ich hier nass
geschwitzt aus der Folge rausgehe.
Ja,
aber ich glaube, wahrscheinlich hast du tatsächlich, die Profiathleten, würde ich sagen, wahrscheinlich machen die das wirklich alle so, dass man eben an die Entlastungstage alle möglichen anderen Termine legt, sei es jetzt Arzttermin oder irgendwie Büroarbeit oder eben Sponsorentermine. Da eignen sich die Tage ganz gut. Und du hast recht, es ist dann schon hier und da eine Herausforderung, dass man diese Tage dann nicht eben doch irgendwie überfüllt und dann gar keine Zeit für echte Erholung hat. Da muss man natürlich schon irgendwie schauen, so eine Balance zu finden. Ich versuche mir das tatsächlich mittlerweile wirklich dann mit einem Zeitblocker im Kalender eben eine bestimmte Zeit einzutragen und mich da an dieses Zeitfenster dann auch zu halten, so dass dann nicht plötzlich irgendwie der ganze Tag voll geballert ist.
Aber ist das dann jetzt auch so, wenn du sagst, die Sonne lacht, so nervt dich das ein bisschen? Würdest du lieber jetzt raus aufs Rad oder ist das dann so, ja, ist auch okay?
Also es ist auf jeden Fall auch okay, gerade weil ich die Sonne jetzt auch kurz einfach nochmal so intensiv auf meine Haut habe strahlen lassen. Aber so ein bisschen traurig ist man, glaube ich, schon immer als sportbegeisterter Mensch, wenn ja so tolles Wetter ist und man es dann nicht nutzen kann. Auf der anderen Seite ist die Prognose für die nächsten Tage auch gar nicht so schlecht. Von daher weiß ich, da werden noch Gelegenheiten kommen. Und es ist ja auch gerade erst, sage ich mal, der Beginn des Frühlings. Und ja, da kommen hoffentlich noch viele schöne Tage.
Ja, stimmt. Na, dann ist das ja. Dann ist das doch okay, dass wir das hier machen.
Auf jeden Fall okay.
Normalerweise ist ja so Warm-up im Podcast immer irgendwie, ne? Man spricht so ein bisschen, wie wir jetzt gemacht haben, so über was du gerade machst, ne? Und wie der Tag aussieht und sowas alles. Und dann steigt man so locker ein. Aber ich habe jetzt irgendwie den Plan, wir machen doch direkt irgendwie eine Follower-Frage. Weil wir hatten heute auf Instagram gepostet, dass die Menschen, die Followerinnen und Follower, die Möglichkeit haben, dir eine Frage zu stellen. Und es kam irgendwie super oft die Frage, und da frage ich mich persönlich, ob dich das schon nervt, wie du mit dem Druck umgehst, dass es jetzt ständig um diese 8-Stunden-Marke geht beim Rennen.
Ja, das ist eine Frage, auf die bin ich tatsächlich schon vorbereitet, dass sie in diesem Jahr wieder ganz oft mir gestellt werden wird, zumal ich mich eben ja auch für 2 schnelle Rennen entschieden habe, also mit dem mit der Ironman EM in Hamburg und der Challenge Rot. Ja, es ist eine Frage, die steht im Raum und ich, also du willst wissen, wie ich mit dieser Frage umgehe oder was, was genau. Ich darauf antworte.
Ich will nicht einer der Menschen sein, die dich darauf festlageln will, da irgendwie eine Aussage zu kriegen oder sowas. Mich interessiert halt wirklich viel mehr, ob dich das irgendwie nervt, weil es gibt ja auch so viele andere Aspekte bei all diesen Rennen und so, über die man sprechen kann. Und ich habe es letztes Jahr in Rot so ein bisschen verfolgt und da hast du auf jeden Fall so ein bisschen, als Hadi dann gesagt hat, so, ey, und geht's jetzt an die 8-Stunden-Marke oder nicht? Da dachte ich so, ja, ey, ist doch bestimmt, das muss doch nerven
irgendwann. Also ich muss sagen, in Rot hat's mich tatsächlich wirklich richtig genervt, weil es irgendwie gefühlt kein anderes Thema mehr gab. Und da muss ich sagen, fand ich es irgendwie, also es hat mich vor allem genervt aus dem Grund, dass Rot sehr nah an Hamburg lag. Das heißt, jemand, der sich ein bisschen im Sport auskennt, der weiß vielleicht auch, dass eine Erholung zwischen 2 Langdistanzrennen super gut laufen kann, kann aber auch holprig sein. Und es ist nicht gesagt, dass man eben, sage ich mal, eine Leistung, wie ich sie in Hamburg zeigen konnte, dann einfach zack nochmal wiederholt und in dem Fall ja auch irgendwie nochmal toppt.
Ja.
Und dann war es ja irgendwie in Rot auch sehr schnell klar, dass es Neo-Verbot gibt beim Schwimmen. Und da muss ich sagen, jeder, der schon mal irgendwie gerechnet hat, was für Splits man erbringen muss, um Sub 8 zu machen,
ja,
dem hätte vielleicht auch kommen können, dass das für jemanden wie mich eigentlich dann schon fast unmöglich ist. Weil ich sag mal, roundabout muss man halt ungefähr plus minus 50 Minuten schwimmen, irgendwas um die 420 Rad fahren und dann halt noch sub 240 laufen. Und dann je nach Wechselzonenzeit, die geht da ja auch noch mit rein. Also das sind krasse Splitzeiten und jede Disziplin in sich ist schon eine große Herausforderung, da ranzukommen. Und meine Antwort darauf ist, dass ich auf jeden Fall glaube, dass das möglich ist. Ich meine, alles andere wäre irgendwie auch komisch, weil ich jetzt selbst schon so nah daran gekommen bin bei einem Rennen, wo die Wechselzonen einfach extrem lang sind. Also wären die Wechselzonen in Hamburg kürzer gewesen, vielleicht sage ich mal eher wie bei den meisten Rennen von der Wechselzeit, dann wäre das sogar an dem Tag passiert. Von daher ist es nur eine Frage der Zeit. Aber ich muss halt ganz klar sagen, dass da so viele Faktoren zusammenkommen müssen. Und bei jemandem wie mir, der es mit 24 schwimmen gelernt hat, ist Schwimmen einfach nicht die Stärke. Das heißt, wenn da schon mal sowas wie Non-Wetsuit-Schwimmen ausgerufen wird, heißt es schon mal, ich müsste dann ja wiederum so viel schneller Radfahren und laufen. Und ich sag mal, eine 420 auf dem Rad bin ich jetzt halt auch noch nicht gefahren. Und ja, ich bin jetzt schon so schnell gelaufen, das traue ich mir auch zu. Aber dennoch ist einfach auch zum Beispiel die Strecke in Rot nicht vergleichbar mit der Strecke in Hamburg. Und ich empfinde da jetzt zum Beispiel, weil du ja auch Druck erwähnt hast, keinen extremen Druck. Ich glaube, Druck ist ja ein Stück weit auch immer ein Privileg. Also ich versuch's, damit es mich nicht erdrückt, weil das ist natürlich das Nächste, was auch Druck machen kann. Und ich glaube, das ist einfach ein Thema, dem man sich als Leistungssportler ab einem gewissen Niveau einfach widmen muss, sich damit auseinanderzusetzen, was macht Druck mit mir. Und man empfindet ja vor allem auch diesen Druck einmal, weil er von außen kommt, aber auch, weil man ihn sich selbst macht. Und dann muss man Wege finden, damit umzugehen. Und cool finde ich daran ja schon mal grundsätzlich, dass Menschen mir das scheinbar zutrauen, dass diese Erwartung da ist. Das heißt, das ist was Positives, das versuche ich zu nehmen, um das quasi als Gefühl mitzunehmen, hey, da gibt's Menschen, die trauen dir das zu, die glauben an dich und das kann mehr Stärke geben. Und Gleichzeitig ist es natürlich schon etwas, was mich auch sehr motiviert, einfach zu schauen, also Grenzen zu verschieben. Das heißt, etwas zu schaffen, was vorher noch niemand geschafft hat, ist ja was sehr Cooles, wo du einfach wirklich auch, sage ich mal, einen Sport auch mitprägen kannst, im Stück weit Geschichte schreiben kannst in deiner Sportart. Voll. Genau, ja. Von daher, glaube ich, habe ich für mich einen guten Umgang damit gefunden, dass ich sage, ich gehe in keins der Rennen jetzt rein mit, heute muss ich das machen oder versuche ich das zu machen, sondern ich gehe hin und weiß, das ist vielleicht im Bereich des Möglichen, also im Sinne von, das ist eine Option. Und ich weiß aber eben, was zusammenkommen muss. Und wenn ich halt merke, beispielsweise, irgendwas läuft halt völlig aus dem Ruder, dann weiß ich ja auch direkt, das klappt nicht, weißt du? Also du musst ja quasi in den Rennen reingehen. Ich gehe in jedes Rennen rein und will mein Allerbestes rausholen. Und wenn ich dann einen Übertag habe, dann ist auch mein Team so gebrieft, dass es mir quasi im Fall des Falles dann sagt, hey Laura, okay, und jetzt go for it, weil du hast die Möglichkeit, weißt du? Also das ist ja dann auch ein Zusammenspiel. Ich selbst habe in einem Rennen wirklich eigentlich so gut wie keinen Überblick über die Zeit, auf die ich unterwegs bin sozusagen. Also ich schwimme nicht mit Uhr. Das heißt, wenn ich nicht irgendwie beim Schwimmausstieg irgendeine Art von Info bekomme, weiß ich nicht, wie lange bin ich geschwommen. Ich weiß auch nicht, wie lange habe ich mich durch die Wechselzone bewegt. Und beim Radfahren, ja, da sehe ich dann meine Radzeit auf mein Tacho. Und beim Laufen sehe ich dann die Laufzeit. Aber oft ist alles, also gerade dieses Schwimmen und die Transition-Zeiten halt eine Unbekannte. Das heißt, ich sag mal, wenn du halt so einen Record-Attempt machen willst, dann musst du das, glaube ich, schon richtig krass planen. Und da muss man halt auch echt sagen, ich glaube, das funktioniert leichter bei sowas, wie Jan Frodeno mit Lionel Sanders gemacht hat, wo sie einfach so ein künstliches Rekordversuch geplant haben, als in einem echten Rennen. Gerade wo man beispielsweise dann auch mehrere Runden auf dem Rad zu absolvieren hat oder beim Laufen und man dann einfach als Profi in die Age-Gruppe reinfährt und auch dann unter Umständen nicht mehr die ideale Linie fahren oder laufen kann und man muss auch langsamer machen an den Verpflegungsstellen, um irgendwas zu bekommen und. Das sind ja immer wieder auch Dinge, die Zeiten beeinflussen, ja. Und ich muss sagen, am Ende geht's für mich darum, Rennen zu gewinnen. Und natürlich sind Zeiten interessant und dennoch sind wir im Triathlon halt in der Sportart, wo die Strecken ja auch gar nicht so genau vermessen sind, wie jetzt zum Beispiel im Laufsport oder so. Das heißt, diese Vergleichbarkeit von Strecken und Zeiten, ja, das ist immer wieder schwierig. Das war jetzt eine sehr lange Antwort auf diese Frage, aber ich glaube, es steckt vielleicht viele verschiedene Themen dann doch am Ende drinne.
Auf jeden Fall.
Ich könnte ja mal so einen kleinen Count eröffnen, dass ich diese Saison mal mitzähle, wie oft die Frage kommt. Aber ich vermute, spätestens in Hamburg wird sie kommen. Und es ist ja auch schön, dass die Leute das Interesse daran haben. Ich hoffe einfach nur, dass es nicht das Einzige ist, anhand dessen meine Leistung beurteilt oder bewertet wird halt. Weil einfach wir eine Outdoor-Ausdauersportart sind, die halt von so vielen Faktoren geprägt ist. Das heißt, selbst mit, keine Ahnung, einer Zeit über 8 Stunden kann es sein, dass ich ein super gutes Rennen gemacht habe, aber diese Zeit halt nicht gefallen ist, ja. Und dann werde ich persönlich meine Leistung halt nicht an dieser Zeit beurteilen, sondern an dem, wie ich mich da geschlagen habe.
Und das ist, glaube ich, der beste, jetzt habe ich dich doch auf eine Antwort irgendwie auf die Frage festgenagelt, was ich ja eigentlich gar nicht wollte, aber ich habe also jetzt super viel gelernt aus der Antwort irgendwie und finde es halt mega cool, dass du halt im Rennen auch dann ja offensichtlich, wenn du nicht die ganze Zeit die Zeiten hast, was ja so ist, auch viel noch aus dem Bauch heraus entscheidest wahrscheinlich, ne, so was Renntaktik auch betrifft und auch was so den Tag einfach so nehmen irgendwie betrifft, weil, wie du sagst, es gibt eben super viele Variablen, die zusammenkommen müssen, um so einen absolut ultra perfekten Tag zu haben, damit dann am Ende auch Rekorde fallen und sowas alles. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass das nicht so das Thema ist jetzt, was über allem schwebt, so dann auch bei dir, weißt du, dass du jetzt halt denkst, so okay, ich muss jetzt diese Zeit erreichen, sonst, keine Ahnung, quatschen die jetzt noch die nächsten 2 Jahre nur noch über diese Zeit. So, finde ich gut. Also,
ich denke auch, dass diese Frage anderen Athletinnen ja genauso gestellt werden wird. Also ich bin ja nicht die Einzige, die irgendwie in Frage kommt, diese Zeit zu knacken. Es wird auch jetzt, glaube ich, spannend, schon bei dem ersten auf dem Papier schnellen Rennen mit dem Ironman Texas zum Beispiel. Da ist jetzt die Startliste noch nicht draußen, aber ich glaube, dass es ein sehr gut besetztes Rennen sein wird. Und das ist ein weiterer Faktor, der einfach, glaube ich, sehr wichtig ist dafür, dass man eine starke Konkurrenz hat, weil ich glaube, das konnte man dann eben in Hamburg im letzten Jahr beobachten, dass wir halt zu dritt vorne mit Cat Matthews und Solveig Losves, dass wir einfach wirklich da uns halt gepusht haben und dass jede von uns halt irgendwie mitgehen musste, wenn irgendjemand eine Tempoverschärfung gemacht hat, wenn man weiterhin eine Chance auf den Sieg haben wollte. Und das hat sich halt, sage ich mal, so hochgeschaukelt, dass im Endeffekt diese Zeit bei rumkam. Ich glaube, es wäre auch spannend, wenn man jetzt wirklich so komplett solo in einem Rennen unterwegs ist und sich nur auf sich und dieses optimale Pacing konzentrieren kann, dann wäre es vielleicht sogar leichter am Ende, weil das Problem mit einer Renndynamik und dass man, sage ich mal, eher reagieren muss immer wieder, ist ja auch, dass man vielleicht energetisch teilweise, also dass man mal viel zu hart kurz geht und das wiederum halt auch wirklich dann, sage ich mal, den Energiestoffwechsel einmal irgendwie umswitcht und man einfach, ja, sage ich mal, vielleicht da beim Radfahren dann deutlich mehr Körner lässt und das rächt sich dann halt irgendwann beim Laufen. Das heißt, das sind halt alles so Aspekte und ich glaube, früher wurden Rennen immer mal wieder gewonnen mit großen Vorsprüngen und das gibt's eigentlich nicht mehr. Ja, also auch bei den Frauen haben wir mittlerweile ein Leistungsniveau erreicht, dass wir enge Rennen haben, dass wir dadurch auch natürlich super spannende Rennen haben, aber dass das auch die Rennstrategie für uns Athleten halt verändert, dass man halt viel bereiter sein muss, eben auch ja ein dynamisches Rennverlauf im Ironman mitgehen zu können und nicht immer quasi nur ein Tempo machen, wo man genau weiß, der Energieverbrauch geht sich gut aus. Und das macht es aber auch spannend, ja, weil natürlich das auch Einfluss darauf hat, wie wir trainieren, was wir trainieren. Und das ist sicher mittlerweile eben auch ein bisschen anders, als es vielleicht früher für Langdistanz-Triathlon-Training der Fall war.
Ja, man sieht es ja auch wirklich hauptsächlich in den Männerrennen, wenn Leute aus der Kurzdistanz kommen, dass die sich dann einfach einmal komplett abschießen und dann hinterherlaufen und so. Das gibt's bei den Frauenrennen ja relativ selten. Das ist ja auch einfach so wahrscheinlich einem besseren Körpergefühl und einer besseren Einschätzung, einer besseren Selbsteinschätzung einfach geschuldet, wäre das falsche Wort, aber einfach, ist es einfach so. Und ich würde ja echt mal gerne wissen, so, also ich habe ja gerade eben schon gefragt, so, ob du viel aus dem Bauch heraus entscheiden kannst während dem Rennen. Ist das so? Also ihr habt natürlich bestimmt, machst du mit Philipp zusammen einen Rennplan vorher, so, ne, Wattvorgaben und so weiter und so fort, damit du dich eben nicht abschießt. Aber ist es dann echt so, dass du siehst zum Beispiel jetzt, okay, Cat läuft jetzt ein Stück vor, also die will jetzt eine Lücke reißen, so, ich gehe da jetzt komplett mit, weil klar, du musst ja am Ende, sonst, wie du gesagt hast, kannst du dann sonst wahrscheinlich oder vielleicht nicht mehr mit ums Podium irgendwie kämpfen.
Also ich glaube, es ist ganz viel von dem, wie ich race, ist tatsächlich aus dem Bauch raus. Also ich habe grundlegend schon einen groben Plan, den ich mit Philipp bespreche, mit dem ich ins Rennen gehe. Und für den Fall, dass ich beispielsweise ein sehr einsames Rennen hätte, weil ich entweder ganz lange hinterher fahre, laufe, einfach in der Verfolgung bin oder im Idealfall irgendwie alleine vorne weg, habe ich schon immer genaue Angaben, auf die ich mich konzentrieren kann, wenn es möglich ist, sage ich mal, sich gleichmäßig zu pacen. Aber ich muss auch sagen, die Erlebnisse, die ich in den letzten Rennen hatte, haben das eigentlich so gut wie nicht zugelassen, sondern es war immer so, dass ich gucken musste, was passiert um mich herum und wie reagiere ich darauf? Und im Idealfall führt man sich natürlich so gut, dass man, sage ich mal, jede Tempoverschärfung mitgehen kann, damit man einfach immer irgendwie möglichst vorne dabei bleiben kann. Aber es gibt natürlich auch Momente, und das hatte ich eben beispielsweise jetzt im letzten Jahr auch auf Hawaii, dass ich wirklich gemerkt habe, mein Körper signalisiert mir, jetzt musst du dein Ding machen und dann eben auch jemanden ziehen lassen. Und das ist natürlich nicht schön. Das sind schwere Momente, wenn der Kopf eigentlich was anderes will und man auch weiß, man hat eigentlich genau das auch schon bei anderen Rennen hinbekommen und geschafft oder wie in Nizza beispielsweise dann wirklich auch für mich drehen können und jetzt in dem Fall dann Cat brechen können beim Laufen. Ja. Und genauso ist es jetzt aber auch schon andersrum passiert. Und ich glaube, das Schöne daran ist ja, dass es wirklich, glaube ich, für die Zuschauer dadurch unglaublich spannend ist, weil es jetzt eben nicht mehr so ist, dass es irgendwie die eine Favoritin gibt, wo man weiß, die gewinnt ja. Sondern es ist richtig spannend, weil einfach viel mehr dafür in Frage kommen und jedes Rennen, jede Strecke irgendwie einen neuen Rennverlauf erzeugt. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man beides hat, also sowohl einen Plan, vielleicht sogar einen Plan A und einen Plan B, und dann aber auch immer wieder wirklich in sich geht, mit seinem Gefühl das Ganze abgleicht. Und ich habe auch zum Beispiel schon oft die Pacing-Strategie von Philipp über den Haufen geworfen und es ist gut gegangen. Also jetzt Beispiel, dass ich halt zum Beispiel deutlich schneller angelaufen bin. Ich habe in seinen Augen an einem Streckenrand gesehen, der ist richtig besorgt und ich hatte aber das Gefühl, das kann ich heute. Und dann ist es auch gut gegangen. Und das sind natürlich dann auch so Erlebnisse, die für uns beide dann auch extrem wichtig sind, dass auch er dann lernen oder versteht, dass er mir da vertrauen kann und dass wir vielleicht wirklich aus dieser Kombination aus, okay, er schaut sich die Zahlen an und kann mir sagen, was metabolisch und so weiter wirklich, also sinnvoll sein könnte. Und dann hat er aber jemanden mit mir quasi an der Seite, der dazu noch halt auch an dem Tag, sage ich mal, sein Gefühl gut bewerten kann und dann auch nicht Sorge davon hat, vorhat, eben was Neues auszuprobieren, Neuland zu betreten. Weil man muss ja, um irgendwie jetzt gerade auch, wenn wir über Sub 8 reden, in Bereiche vordringen, wo noch niemand war. Das heißt, man weiß, also auch ich weiß dann in dem Moment nicht, geht es gut. Und solche Momente hatte ich natürlich schon viele in Rennen. Gerade wenn man große Rennen gewinnt, kommt immer dieser Moment, wo man sich entscheiden muss, irgendwie, ich sag mal, ins Unbekannte zu springen und nicht weiß, ob es klappt oder nicht.
Ja, klar. Aber klingt für mich wie eine gute Mischung aus Planung und dann trotzdem auch Bauchgefühl. So, klar musst du dich am Ende auf dich selbst verlassen können im Rennen irgendwie, ne? Und genau, auf dein Gefühl. Ja. Ich bin erst seit 4 Jahren bei Swisside, aber deine Partnerschaft mit Swisside geht jetzt ins 9. Jahr. Und wir haben uns jetzt ja schon 2-mal im Windtunnel auch gesehen. Und was ich mich immer frage bei den Windtunnel-Sessions, gab es mal einen Moment oder gibt es vielleicht auch jedes Mal einen Moment im Windtunnel, wo du denkst so, boah, krass, das macht mich schneller?
Also einmal ist das ist echt krass mit den 9 Jahren. Ich glaube, sowas gibt's gar nicht so oft. Und das ist auf jeden Fall etwas, auf das ich sehr stolz bin. Also wirklich langfristige Partnerschaften im Leistungssport ist wirklich was Besonderes. Und das zeigt einfach natürlich, wie gut die Partnerschaft funktioniert. Ich glaube, auch wenn man in meine Entwicklung reinschaut, auch wie lange Swisside mich eben schon begleitet und ich sag mal am Ende, wie viel Watt wir auch schon gefunden haben und welche Erfolge wir auch gemeinsam feiern konnten, das spricht einfach für sich. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Windkanaltests ich schon gemacht habe, aber das werden auch einige sein. Und ich muss sagen, es gab noch nie einen Test, wo ich das Gefühl hatte, der war jetzt irgendwie sinnlos oder hat mir gar nichts gebracht, sondern es war sogar eher mal so, dass ich, glaube ich, in einem Jahr den Fokus nicht so sehr drauf gesetzt habe, weil ich mir gedacht habe, hey, der letzte Test war von den Zahlen so gut, was soll ich da noch jetzt groß finden oder rausholen können? Zumal sich auch an meinen Partnern, also ich sag mal, die irgendwie die Aerodynamik beeinflussen könnten mit Helm, Suit, Rad und so weiter, hatte sich jetzt halt nichts verändert. Und das war dann auf jeden Fall etwas, was ich im Nachgang bereut habe, weil es lohnt sich halt doch immer wieder, Dinge zu überprüfen, weil ich eben auch feststelle, dass ich mich natürlich verändere über die Jahre. Mein Ziel ist es ja, nach Möglichkeit immer besser zu werden. Und es ist mir bisher auch gelungen und gelingt mir hoffentlich auch noch weiterhin. Und das ist eben unter anderem eine verbesserte Athletik, dass sich meine Körperstatur sozusagen auch verändert und dadurch auch die Möglichkeit, anders auf dem Rad zu sitzen. Und das sind natürlich auch immer Faktoren, die, sage ich mal, dann auch am Ende die Aerodynamik beeinflussen. Und also von daher, das prägendste Erlebnis war tatsächlich mein erster Windkanaltest. Da war ich noch nicht auf einem Canyon-Rad. Und da hat JP dann zu mir gesagt, Laura, also wir müssen was tun, weil du verlierst gerade im Vergleich zu anderen ungefähr 40 Watt.
Wow.
Und 40 Watt. Und meine, da muss ich echt sagen, zu dem Zeitpunkt bin ich wirklich bei Wettkämpfen richtig gute Wattleistung gefahren für mich, ja. Also da war ich richtig stolz drauf und hatte auch tolle Rennergebnisse. Also es war jetzt nicht so, dass ich habe auch Rennen gewonnen. Aber das zu hören, da habe ich mir kurz gedacht, so okay, damals habe ich noch keine Langdistanz gemacht, aber dann mal so kurz hochgerechnet, was das vielleicht dann auch, sage ich mal, ein Zeitverlust auf 180 Kilometer bedeutet. Und gleichsam habe ich mich gefragt, wo könnte ich denn gerade vielleicht mitperformen, wenn ich das Gap schließe? Und das war dann schon, sage ich mal, so ein bisschen die Geburtsstunde, wo ich gemeinsam mit Philipp dann auch ein bisschen quasi gelernt habe, okay, es geht nicht nur darum, dass ich möglichst viel Watt treten kann, das heißt, meine Trainingsleistung, meinen Motor sozusagen zu boosten, sondern in dem Sport geht es auch ganz krass eben darum, schnell auf dem Rad zu sitzen. Aerodynamik spielt für die Radperformance eine riesen Rolle. Und dann haben wir, so wie wir das quasi in anderen Bereichen auch mit Leidenschaft tun, auch angefangen, uns in diesen Bereich reinzufuchsen. Da war es natürlich wirklich super wertvoll, eben gerade mit JP eben einen absoluten Experten da an der Hand zu haben, der uns geholfen hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen und dann eben auch Jahr für Jahr, sage ich mal, das Setup weiterzuentwickeln. Und ich meine, es ist ja immer ein Geheimnis, was andere Athleten für einen CDA-Wert und so weiter im Windkanal produzieren. Aber ich glaube schon, dass wir mittlerweile bei mir eben über diese 9 Jahre ein Setup entwickeln konnten, was mit das Schnellste ist, demnach einen der niedrigsten CDA-Werte hat. Und da ist viel Arbeit reingeflossen und viele Tests. Und mittlerweile sind die Gains, die wir machen, also das ist natürlich immer der Traum, ne? Als Athlet gehst du in Windkanal und du hoffst natürlich, dass es noch irgendwas gibt, wo du schneller werden kannst. Aber die Gains sind natürlich immer kleiner. Jetzt gab es, würde ich sagen, noch mal so ein bisschen einen Entwicklungsschub, vor allem im Helmbereich. Das heißt, Helme sehen plötzlich doch anders aus. Und das fand ich noch mal spannend, da wirklich auch noch mal den Fokus drauf zu setzen. Was irgendwie krass ist, dass mein Rennanzug, ich weiß jetzt nicht genau wie viele Jahre, aber mit Sicherheit schon 5 Jahre oder so, wir jedes Jahr mit Castelli denken auch so, ah, da können wir bestimmt noch irgendwas verändern. Und immer wenn wir irgendwas verändern oder neu ausprobieren, was vielleicht wir auch jetzt bei anderen Anzügen sehen oder so, ist es bei mir einfach so, dass ich mit diesem Anzug einfach extrem schnell bin. Und ich erinnere mich da an eine Session, wo JP dann mit so einem Wollfaden, ich weiß nicht, du weißt vielleicht, wie das heißt, da hat er so ein Stäbchen mit so einem Wollfaden dran. Und dann geht er quasi die ganze Position so ab mit diesem Faden. Ja. Und dann siehst du halt, wo quasi die Abrisskante ist am Textil vom Wind. Also ich nehme mal an, ich habe selber nicht gesehen, weil ich auf dem Rad saß, aber dass der Faden sonst schön, sage ich mal, im Slipstream angelegt ist und dann gibt's vielleicht irgendwo Punkte, wo der plötzlich anfängt, sich zu bewegen oder so.
Wo er ein bisschen flattert, ja.
Und das ist halt super spannend, ne, dass man halt zum Beispiel auch da schaut, weil das ist ja was Individuelles. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, dass eben vielleicht Dinge, die bei mir super gut funktionieren, bei dir vielleicht gar nicht schneller sind. Und das ist halt das Coole an diesen Möglichkeiten, regelmäßig diese Sachen zu überprüfen. Und ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Session, die wir bei mir jetzt im Mai haben. Die ist schon eingebucht. Da geht's wieder in den Kanal. Und da freue ich mich besonders drauf, weil ich jetzt nämlich noch mal meine Position leicht angepasst habe. Einfach weil ich gemerkt habe, dass ich jetzt noch mal stärker geworden bin und mir das mir etwas zutraue, sage ich mal, auch ein bisschen anders zu treten. Also ich will versuchen, wirklich noch mehr so ein bisschen meine Glutealmuskulatur mit reinzunehmen, einfach weil das einer der stärksten Muskeln ist und ich jetzt so ein bisschen weiter nach hinten noch mal gerutscht bin, was mir das halt hoffentlich ermöglicht. Also wenn man so ein bisschen weiter hinterm Tretlager sitzt. Oft sieht man ja im Triathlon, dass die Leute immer weiter nach vorne wandern. Und dann hast du halt einfach wirklich das Problem, dass du den Gesäßmuskel eigentlich immer weiter ausschaltest sozusagen. Ja. Ich versuche jetzt so ein bisschen das Gegenteil. Und bisher fühlt sich's richtig gut an im Training. Ich habe halt wirklich auch das Gefühl, dass ich sogar eben mehr Leistung treten kann, was natürlich auch cool ist. Also es ist schön, eine gute Aerodynamik zu haben, aber man muss halt trotzdem, um schnell zu sein, auch noch irgendwie Watt auf die Pedale bringen. Und das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Man kann, sage ich mal, irgendwie eine krasse Position bauen, die sieht dann super schnell aus oder ist dann auch vielleicht gemessen super schnell, aber kann man sie dann halt wirklich über 90 und 180 Kilometer fahren? Und ich glaube, das ist immer das, wo man dann am Ende eben auch Kompromisse finden muss. Und da jetzt eben einen Partner wie Swisside an der Seite zu haben, der mir hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen oder dann eben den bestmöglichen Kompromiss, ist halt super cool und jedes Jahr aufs Neue irgendwie wieder spannend.
Ich freue mich auch. Ich bin im Mai auf jeden Fall dabei und dann nehmen wir einfach einen kurzen O-Ton auf nach der Session und gucken, was dabei rumgekommen ist.
Hoffentlich müssen wir, sage ich dann nicht, oh je, wir müssen alles wieder zurückbauen.
Aber ich finde, ich finde es einfach krass, ne? So, also haben wir ja gerade eben schon gesagt, 9 Jahre und jetzt verändert sich deine Position wieder aufgrund von anderem Training, ne? Wie du auch sagst, dass du halt stärker geworden bist und so. Ich finde es halt krass, so, weil es ist ja ein niemals endender Prozess einfach, was es aber auch voll spannend macht dann im Endeffekt, oder? Wäre ja langweilig, wenn du nach 4 Jahren fertig wärst und dann so das perfekte Ding hättest und dann ist es halt so.
Genau, ich glaube, das wird es wahrscheinlich ja auch nicht geben, weil sich natürlich ja auch die Industrie immer wieder Gedanken macht, wie können sie Produkte weiterentwickeln, sei es jetzt irgendwie eben, weiß ich nicht, der Radhersteller oder dann Laufräder neue mit anderen Speichen oder vielleicht kommt Schwalbe auf die Idee, irgendwie einen neuen Reifen zu bringen. Also es gibt ja am Ende so viele Teile, die diese Leistung dann beeinflussen können, gerade auch zum Beispiel beim Thema Helm. Habe ich auch sehr lange gewartet, bis ich mich für einen Partner entschieden habe, weil wir einfach wirklich im Windkanal auch sehen konnten, dass ganz viele von den neuen Helmen halt zum Beispiel im Seitenwind sehr schlecht performen. Und wenn du überlegst, was ist relevant für Hawaii, dann ist eben das Thema Seitenwind, da spielt da eine sehr große Rolle. Und
voll.
So, ich sag mal, Entscheidungen wirklich auch basierend auf Daten treffen zu können, das ist halt etwas, wo ich sehr dankbar darüber bin, weil oft werden im Profisport sicher auch Entscheidungen getroffen, weil das finanzielle Angebot das Beste ist, was natürlich auch irgendwo seine Berechtigung hat, wenn jemand versucht, von dem Sport zu leben. Und trotzdem darf man, glaube ich, wirklich gerade beim Thema Radsetup nicht zu schnell Entscheidungen treffen, weil die einfach natürlich einen großen Einfluss am Ende halt dann doch auf die Leistung haben können.
Ja, voll, voll. Wenn du auch gerade so Helm sagst, ich finde es halt auch krass, weil die ganz großen Helme, die man jetzt sieht, ist natürlich, die sind eigentlich gemacht für geradeaus schnell wenig Wind. So, ne? Und dann muss man einen guten Kompromiss finden, vor allen Dingen bei Seitenwinden. Gibt es ein Gadget, wo du sagen würdest, so, boah, das bringt dir die meisten Gains? So, oder ein Aero-Gadget, was du richtig gut findest? Sowas, wo du sagst, so, finde ich richtig
stark. Also ich muss sagen, was auf jeden Fall ja schneller war, jetzt aber leider verboten, ist die Flasche im Anzug vorne. Wenn man jetzt große Brüste als Aero-Gadget bezeichnen würde, sind auf jeden Fall, glaube ich, Frauen mit großen Brüsten im Vorteil. Ja. Also das ist sowas, da denke ich mir, also da habe ich halt von der Flasche profitiert. die gibt's jetzt nicht mehr. Das war, würde ich sagen, ein richtig billiges Aero-Gadget, sich da einfach irgendeine Plastikflasche reinzustecken. Ansonsten Aero-Gadgets, die noch, sage ich mal, erlaubt sind gerade. Ja. Also würdest du jetzt ja nicht einen Helm oder so zu zählen, oder?
Doch, würde ich schon machen. Also ich würde sogar fast so weit gehen, dass ich halt auch irgendwie sagen würde, einfach Anzug, Calf Sleeves, Schuhe, Helm, eigentlich so ziemlich alles, wo man eigentlich vielleicht auch, lass das neu formulieren, vielleicht auch einfach vielleicht gar nicht so sehr weiß, dass man echt viel bei rausholen kann.
Also ich würde sagen, wenn wir es mal umdrehen und du würdest mich fragen, von deinem aktuellen Setup, was würdest du dir am ehesten wegnehmen lassen oder was würdest du dir auf gar keinen Fall wegnehmen lassen? Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, das Fahrrad kannst du mir nicht wegnehmen, weil sonst kann ich gar nicht mehr Fahrrad fahren. Aber
das stimmt.
Ich glaube, nicht verzichten wollen würde ich auf meinen Helm. Den würde ich mir nicht wegnehmen lassen.
Okay.
Und am ehesten wegnehmen lassen würde ich mir dann die Calfsleeves.
Okay, ja, weil die wahrscheinlich die marginalsten Gains dann
haben. Oder eine Trinkflasche.
Ja, okay. Wir haben das 9. Jahr jetzt quasi eingeleitet mit einer Special Edition unserer neuen Hadron Cube Serie quasi. Auch mega cool einfach, dass wir da, das gab es in der Vergangenheit nicht und gibt's jetzt auch sehr selten halt einfach, dass man so Special Edition Laufräder quasi, dass du sowas zusammen macht. Und ich wollte dich fragen, so das Design hast du ja auch selbst mit erstellt und mit ausgearbeitet und so. Und wie happy bist du so mit den Laufrädern? Also hast du in den vergangenen Jahren, was Laufräder betrifft, eine Veränderung gemerkt?
Also definitiv. Und das ist auch cool, dass ich wirklich schon seit 9 Jahren sehr viele unterschiedliche dann am Ende auch gefahren bin, beziehungsweise wirklich die Entwicklung spüren konnte. Und das ist schon krass, was sich da auch getan hat. Also gerade auch dadurch, dass ich wirklich auch eigentlich genau so lange schon tubeless fahre. Also ich war, glaube ich, wirklich eine der Ersten, die das angefangen hat. War ich dann natürlich auch immer darauf aus, dass auch die Felgenbreiten irgendwann mal ein bisschen breiter werden. Ich finde es halt auch krass, wie breit die Reifen mittlerweile sind, mit denen man schnell fährt. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich irgendwie krass finde, aber krass gut. Und dann natürlich auch das Thema Steifigkeit. Also ich würde auch sagen, dass sich da extrem viel getan hat. Immer wieder habe ich auch schon mit JP über das Thema Gewicht diskutiert, weil ich halt oft auch mir bergige Rennen rausgesucht habe und dann halt gesagt habe, so hey, wir müssen schauen, dass wir halt auch ein möglichst leichtes Setup bauen. Das finde ich halt auch spannend, was sich da tut, weißt du, weil es ist ja oft so, dass wenn du irgendwas leichter machst, dann ist es vielleicht eben zu Lasten der Steifigkeit oder so. Und ich würde sagen, wo jetzt die Laufräder heute stehen, ist halt einfach wirklich irgendwie so das Beste aus beiden Welten und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich habe noch keinen einzigen Defekt gehabt an meinen Laufrädern, obwohl ich ja wirklich tausende Kilometer fahre. Das ist halt auch einfach richtig cool. Also auch, dass ich nicht das Gefühl habe, die verändern sich irgendwie über die tausenden Kilometer, die ich fahre, sondern das Gefühl bleibt eigentlich richtig gut. Und das spricht halt einfach für Qualität und das ist am Ende ja auch das, was man sich wünscht als als jemand, der sich teure Laufräder auch kauft. Und gerade diese Special Edition mit euch gemeinsam zu machen, ist natürlich ein super cooles Projekt. Und jedem, der vielleicht Laufräder haben möchte, die noch mal so einen kleinen Tacken schneller sind, einfach weil sie noch besser aussehen, dem empfehle ich natürlich, die mal auszuchecken. Es sind ja ein paar coole Blitze drauf, die blitzschnell machen, spricht er für sich.
Klar.
Und klar, noch so ein kleiner Hauch von Gold. Und ja, also ich finde sie super cool, fahre sie sehr gerne und finde, dass sie einfach halt nochmal, ja, so die Kirsche auf der Torte sind, weißt du, nochmal so ein kleines Bling-Bling, was natürlich gerade für so ein Race-Setup-Fahrrad einfach richtig cool ist.
Voll, auf jeden Fall. Man findet das Fahrrad leichter in der Wechselzone, man erkennt es auf jeden Fall überall und hat so voll den krassen Wow- und Wiedererkennungseffekt so und es ist halt, sind so auch so die Kleinigkeiten einfach, wenn man, keine Ahnung, man liebt ja sein Rad sowieso schon und wenn man dann noch so ein paar Gimmicks hat, die es von anderen abheben, ist ja echt, ist halt einfach cool, so ein bisschen Individualisierung. Das hast du ja bei deinem Canyon-Design halt auch gemacht, das sieht halt auch voll stark aus, so, ist halt.
Genau, und da habe ich ja auch extra, war so die Idee, dass ich ja eigentlich das, sage ich mal, die krasse Farbe mit Pink und auch dann die goldenen Blitz, das Blitzmuster, worauf dann auch die Laufräder so ein bisschen basieren, dass ich das nur auf die Innenseiten von der Gabel und vom Rahmen halt gemacht habe. Einfach so, dass man es nicht immer sieht, sondern ich weiß aber, es ist da und aus bestimmten Blickwinkeln sieht es halt einfach nochmal irgendwie cooler aus. Aber mir geht es dabei auch wirklich vor allem so ein bisschen drum, dass ich weiß, da ist einfach nochmal wie so ein Power-Symbol und sowas hilft mir einfach extrem, mich irgendwie noch stärker zu fühlen, vielleicht in schwachen Momenten auch an mich zu glauben, Gerade auch, wenn man das dann sieht, ist es nochmal so ein Reminder, hey, du bist stark und du kannst es. Und also auf sowas stehe ich total. Ich habe ja auch zum Beispiel immer meine Blitz-Ohrringe oder so. Das ist einfach auch so ein Glücksbringer, aber auch einfach für mich so ein Reminder. Immer wenn ich da in den Spiegel schaue oder mich sehe oder einfach auch mal dran fasse oder so, dass alles möglich ist und ich stark bin.
Finde ich super cool, vor allem, weil man diese Sachen ja auch in einem Moment plant, in dem man so gerade frei im Kopf ist und für sich was Spezielles oder was Individuelles irgendwie plant, und in dem Moment fühlt man sich ja gut. Das ist genau wie der Moment, wenn du es zum ersten Mal auspackst und in den Händen hältst irgendwie, und ich glaube auch, dass du dich dann in dem Moment, in dem du brennen, das vielleicht brauchst, genau in dieses Mindset auch nochmal reinversetzen kannst, das du hattest, als du das quasi entwickelt hast und zum ersten Mal in den Händen gehalten hast.
Und das ist so wichtig, weil man muss sich einfach mental vorbereiten auf, sage ich mal, schwierige Momente, die immer kommen. Also vor allem auf den langen Distanzen wird es kein Rennen geben, wo so ein Moment nicht kommt, glaube ich. Selbst wenn es von außen vielleicht alles läuft wie am Schnürchen, bin ich mir sicher, jeder macht da trotzdem irgendwo was durch. Und genau dafür finde ich, also man kann ja auch, sage ich mal, wie so ein Mantra, was man hat, eben mit so Dingen verknüpfen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich habe dieses Muster auch unter meinem Basebar und es hat so eine Struktur. Und ich weiß zum Beispiel, wenn ich am Oberlenker fahre, fasse ich da so kurz drunter und es ist einfach wie so gefühlt, ruft es in mir, sage ich mal, alles ab, was ich persönlich damit verbinde. Und das kann ja jeder für sich, sein Warum und vor allem, warum man das macht und dann auch, warum man in schwierigen Momenten trotzdem weitermacht und nicht aufhört, was die einfachere Option wäre, und da wirklich drauf vorbereitet zu haben und dann eben vielleicht sogar so ein Reminder zu haben, das finde ich halt, hilft mir extrem, macht es irgendwie leichter. Genau.
Ah, das ist richtig cool, auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade eben auch so ein bisschen Balance auch erwähnt. Ich wollte fragen, für mich bist du eine der konstantesten Athletinnen der letzten Jahre. Einfach, also wenn du sagst, das ist meine Saisonplanung, dann stehst du eigentlich immer auch an den Startlinien dieser Rennen. Und das sieht man selten. Also du wirst echt, ich korrigiere mich, wenn es anders ist, aber ich glaube, du wirst nie so richtig von so einer krassen Verletzung irgendwie rausgekegelt und bist dann mal ein halbes Jahr off oder so. Wie machst du das?
Ich hatte schon Verletzungen in der Vergangenheit, aber ich glaube, ich habe immer extrem schnell daraus gelernt. Und dadurch, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich wirklich sage, ich möchte meine Gesundheit als Quelle für meine Leistungsfähigkeit nutzen und dafür auch stehen und zeigen, dass das im Profisport auch möglich ist. Ich glaube, das ist die Basis, dass diese konsistenten Leistungen möglich sind. Und ich hoffe, dass ich das auch weiterhin genauso umsetzen kann. Aber tatsächlich ist es eine Sache, auf die ich schon stolz bin, weil zum Beispiel Thorsten Radde, der sagt dir ja vielleicht auch was, der Mann, der im Triathlon für die ganzen Zahlen, Daten und Fakten zuständig ist. Und der macht ja auch immer so Ratings vor Wettkämpfen. Und es gibt also eine Zahl da drin, ist der Consistency Factor, wie consistent man ist mit über die Langdistanzen zum Beispiel. Und da bin ich tatsächlich eine der wenigen Athletinnen weltweit, die einen 100% Consistency-Faktor haben.
Krass.
Das heißt, zum Beispiel auch jetzt eben, dass man nicht aussteigt oder so, sondern dass man auf einem bestimmten Niveau performt. Und das ist natürlich nicht einfach, aber ich glaube, es zeigt, dass wenn man eben, ich sag mal, wirklich viel, vor allem auch arbeitet, man muss, wenn man Leistungssport macht, für seine Gesundheit auch arbeiten. Oder jeder, der uns hier zuhört, das kriegt man nicht einfach for free. Vor allem, sage ich mal, wenn man viele Herausforderungen zu meistern hat, ein busy Leben hat, einen fordernden Beruf hat, Kinder hat, Familie hat und dann auch noch Sport machen will und so weiter. Es ist, nicht einfach, mit seiner Energie hauszuhalten. Und dann vor allem auch mit Freude das zu tun, was man macht, weil ich glaube, das ist dann eben auch für mentale Gesundheit extrem wichtig. Und ich glaube, dadurch, dass ich mir viel Gedanken darüber mache, warum ich das mache, was ich mache, und dann eben auch anknüpfend an das, was wir gerade gesagt haben, mit was mache ich, wenn diese Frage kommt, warum tue ich mir das gerade an, oder wenn es schwer wird, Antworten parat zu haben, führt mit Sicherheit eben auch dazu, dass ich Rennen auch nicht aufgebe, selbst wenn sich sehr viel schlecht anfühlt oder ich vielleicht gerade gar nicht so performe, wie ich das gerne hätte. Ja. Halt trotzdem, wenn mein Körper neben mir nicht wirklich irgendwas Schlimmes signalisieren würde, Rennen ins Ziel zu bringen und tolle Leistungen abzurufen. Und im Endeffekt trainiere ich natürlich sehr, sehr lange dafür, auch dann an Tag X irgendwie meine bestmögliche Leistung zu zeigen. Und ich meine, ich habe jetzt natürlich auch schon ein paar Jahre Erfahrung und ich würde sagen, gerade auch über, wir reden jetzt immer so über die letzte, über die 9 Jahre, die, aber im Endeffekt ist eigentlich so, dass ihr dazugekommen seid, auch als ich angefangen habe, diesen Sport professioneller zu betreiben. Ja. Und deswegen, ja, ist es, glaube ich, schön zu sehen, dass diese Entwicklung so ist, dass ich richtige Entscheidungen treffe. Nicht jede Entscheidung ist richtig, auch ich mache Fehler und es gibt Rückschläge, aber die gehören dazu. Und ich glaube, entscheidend ist halt immer, wie geht man damit um, was lernt man daraus und ja, also ist cool, dass du es auch von außen so wahrnimmst und definitiv etwas, auf das ich stolz bin, weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, sondern eben etwas, wofür ich tatsächlich doch auch, sage ich mal, arbeite oder hart arbeite, dass es so ist.
Ja, ich finde wirklich, dass das eine super starke Vorbildfunktion einfach ist im Sport auch für, ich bin jetzt gerade frisch in einem Triathlonverein und sehe halt irgendwie so junge Athleten und Athletinnen irgendwie und finde es krass, wie viel Herzblut die da schon reinstecken und wie konsistent die da einfach im Training und wie viel Bock die haben und sowas alles. Und ich finde, dass eben genau die wahrscheinlich auch einfach Vorbilder wie dich brauchen, die oder nicht wahrscheinlich, sondern auf jeden Fall Vorbilder wie dich brauchen, die einfach Spaß an diesem Sport haben und auch diese Rennen dann ins Ziel bringen wollen und eben dann nicht irgendwie sagen, wenn sie auf dem 4. Platz liegen oder auf dem 5., ey, okay, call it a day, ich gehe 2 Wochen nochmal woanders irgendwie an den Start und so. Finde ich persönlich super stark. Meine Frage wäre auch, oder meine fast letzte Frage wäre schon daran angeknüpft gewesen, so was du eben diesen jungen Triathletinnen und Triathleten aus dem Verein irgendwie mit auf den Weg geben könntest oder würdest, damit sie ganz lange Spaß an dem Sport haben, weil ja, ich glaube, da bist du die richtige Ansprechpartnerin.
Ja, ich glaube, also manchmal denke ich, dass viele vielleicht zu früh auch schon zu viel machen und man muss sich halt wirklich überlegen, was kann ich eben auch über eine lange Zeit realisieren, weil es bringt eben nichts, irgendwie mal 3-4 Jahre irgendwie, keine Ahnung, extrem hart zu trainieren und dann verliert man oft die Freude. Das heißt, ein Level zu finden an Sport, was eben gut zu der jeweiligen Lebenssituation passt. Im Idealfall sind junge Leute ja wirklich dann auch eben im Studium oder in der Ausbildung nebenher noch und denken nicht, Triathlon-Profi zu sein, ist irgendwie der einzige Berufswunsch, sondern ich würde jeden wirklich bestärken, eben auch eine Ausbildung zu machen, sich zu bilden. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Basis auch für eine starke Profikarriere, dass man einfach weiß, es gibt noch was anderes im Leben und vielleicht sogar auch andere Dinge, die einem eine ähnliche Freude bereiten oder eine ähnliche Leidenschaft in einem auslösen können, als jetzt das Sport treiben. Und das einfach mal als Basis zu haben und darauf dann sich sportlich auszutoben. Und ich denke, ein ganz wichtiger Tipp ist wirklich, sich Begleiter zu suchen in Form von Trainern, wirklich unter Anleitung seine Leistung über Jahre aufzubauen und nicht irgendwie einfach irgendwas kopieren, was man irgendwo sieht, sondern wirklich, wenn man das ernsthaft betreiben möchte und gesund betreiben möchte, mit Freude betreiben möchte, glaube ich, ist es super wichtig, dass man sich irgendwie Trainer, Mentoren an die Seite holt, Menschen, die wissen, wie man sowas macht und einem so ein bisschen Guidance halt geben, Anleitung. Ich glaube, das ist etwas, was jetzt zwei Sachen sind, die glaube ich wirklich wichtig sind und für mich zumindest sehr wichtig waren, glaube ich, dass ich einfach immer noch wirklich sagen kann, dass mein Hauptantrieb einfach die Freude ist.
Ja, Ja, cool. Ich würde auch sagen, irgendwie, dass es vielleicht auch wichtig ist, vielleicht nicht zu sehr Social Media mäßig, nicht allen zu vertrauen, was Social Media sagt, weil ich hatte jetzt auch ein Gespräch mit einem der Trainer im Verein und die haben auch gesagt, so ja, die 17-Jährigen, die wollen jetzt schon Ironman machen. Wahrscheinlich ist es echt, also, ne.
Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du jemanden an der Seite hast, der dich begleitet, der kann dir vielleicht erklären, also beispielsweise Philipp konnte mir sehr gut erklären, warum ich mir einige Jahre Zeit lassen sollte, bis ich meinen ersten Ironman gemacht habe. Und ich kann dir sagen, von Partnern, die ich damals hatte, kam gefühlt der Druck, dass ich doch unbedingt direkt schon in meinem zweiten Jahr einen Ironman machen soll, der war da. Und da stark zu sein und zu sagen, nein, wir verfolgen einen genauen Plan und Lauras Körper muss sich erstmal an Belastungen gewöhnen. Und ich glaube, wenn wir über Freude sprechen, ist es halt auch so, wenn du dich zu früh fertig machst, weil du deine Strukturen, deine Psyche, was auch immer überforderst, ja. Also sich auf eine Langdistanz vorzubereiten, macht definitiv nicht nur Spaß, sondern das kann super monoton sein und wenig abwechslungsreich. Und da wirklich Wege zu finden, sich eben nicht nur physisch, sondern auch mental über Jahre drauf vorzubereiten, das ist, glaube ich, wichtig, damit man es nachhaltig machen kann. Weil sonst machen die einen und dann sind sie so traumatisiert von dem Erlebnis, weil sie metabolisch noch überhaupt nicht stabil genug waren, um diese Leistung zu absolvieren. Ja. Und ich kenne einige Beispiele von Menschen, die direkt einen Ironman machen wollten oder direkt einen Marathon laufen wollten, aus gefühlt sehr wenig Erfahrung. Und die haben das genau einmal gemacht und dann waren sie entweder dauerverletzt oder haben die Freude daran verloren und dann sind sie oft wirklich ins andere Extrem umgeschlagen, dass sie plötzlich gar keinen Sport mehr machen wollen. Und das finde ich so schade. Und da würde ich wirklich dann sagen, hey, warum macht ihr nicht einfach mal eine Sprintdistanz, eine olympische Distanz und arbeitet euch Stück für Stück da hoch? Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn es Ironman nicht geben würde, also wenn das nicht das Höchste wäre, was man im Langdistanz-Triathlon oder im nicht-olympischen Triathlon irgendwie erreichen kann, weiß ich auch nicht, ob ich das geil finden würde, Ironman zu machen. Weil wenn du dir einfach die Distanzen so anguckst, da bin ich froh, dass ich, sage ich mal, einem Trainingsansatz folge, der nicht vorsieht, dass ich immer ewig lange Einheiten machen muss, sondern dass es auch andere Wege gibt, tolle Langdistanzleistungen zu erzielen. Weil ich sage dir, es ist sehr einfach, sich in einem Langdistanztraining wirklich kaputt zu machen. Und dann macht es eben auch keinen Spaß mehr.
Dann so viel steht fest. Spaß mehr.
Ja, wenn plötzlich zum Beispiel, es war erst kürzlich, dass mir die Frage gestellt wurde, ob mir eigentlich nicht jeden Morgen alles wehtun würde, wenn ich aufstehe. So in meinem Alter und so weiter. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht, dann habe ich gedacht so, okay, nee. Also ist auf jeden Fall nicht so. Und das war aber für diese andere Person so, die war echt geschockt, so, hä, krass, okay, weil von anderen Sportlern höre ich das immer. Und das fand ich wiederum total schockierend und am Ende auch traurig, weil das eigentlich für mich nichts anderes bedeutet, als diese Menschen hören eben nicht auf sich, haben keinen Weg gefunden, der ausbalanciert ist, der gesund ist, weil es ist definitiv nicht gesund, jeden Morgen mit Schmerzen im Körper aufzuwachen oder Thema Schmerzmittel im Sport. Ich glaube, ich habe in meinem Leben bisher vielleicht 4-mal ein Schmerzmittel genommen und es war nicht, um zu trainieren, sondern weil ich irgendeine OP hatte oder irgendwas. Es ist genial, dass es sowas wie Schmerzmittel gibt, nur die Frage ist, im Sport haben sie beispielsweise halt gar nichts verloren, weil das ist halt genau dieses Unterdrücken von Körperintelligenz. Unser Körper sagt uns eigentlich, was er braucht, was nicht gut ist und so weiter. Und es ist an uns, darauf zu hören. Und wir haben anfangs ja darüber gesprochen, höre ich eher auf mein Körpergefühl oder auf Daten und so weiter. Und indem du irgendeine Tablette einwirfst und zum Körper sagst, Hals, Maul und weiter geht's, kann man sich ja als intelligenter Mensch irgendwie drüber nachdenken, was könnte das eventuell für eine Konsequenz haben.
Voll, wenn man immer nur draufhaut, dann bezahlt man irgendwann den Preis dafür.
Die Rechnung kommt, auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist echt so ein, das ist ein guter Schlusspunkt so für diesen Podcast, dass Ironman und Triathlon an sich nicht immer hart sein muss. So, es gibt Momente und Situationen, in denen es hart wird, in denen man dann vielleicht auch ab und zu mal sich ein bisschen pusht, weil man es auch möchte und auch irgendwie ein Ziel vor Augen hat. Aber morgens aufstehen und Schmerzen haben ist nicht das Ziel dieses Sports.
Hoffentlich nicht.
Ja. Nee, auf keinen Fall. Hey, Laura, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe am Anfang des Podcasts gesagt, irgendwie bevor wir aufgenommen haben, dass wir so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde quatschen. Jetzt ist fast eine Stunde rum. Also für mich verging es wie im Flug. Super viele coole Einblicke und Stories. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und an jeden, der noch dabei ist und uns noch bis hierhin zugehört hat, vielen Dank und bis ganz bald.
Allerletzte Frage, gibt es heute noch Kuchen oder nicht?
Ich hatte schon, ich muss gestehen, Ich hatte schon 2 Zimtschnecken. Ich habe so eine neue Leidenschaft, ich habe einen Sauerteig, um den muss man sich ja kümmern wie ein Tier. Ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, den muss man immer füttern und so weiter. In dem Game bin ich jetzt und die neueste Leidenschaft ist wirklich, oder mein Hobby vielleicht, Sauerteig-Zimtschnecken zu backen. Und die sind so genial, dass ich jetzt quasi immer an einem Wochentag die backe und dann habe ich so eine riesen Form voll und dann kann ich jeden Tag so 1 bis 2 essen und das gab's dann schon.
Ich glaube, die Folge, der Titel der Folge ist am Ende Swiss Side Sauerteig Side Quest.
Genau. Faster mit Zimtschnecke.
Ja. Hey, vielen, vielen Dank und bis ganz bald.
Bis bald.